Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
K2, Nanga Parbat, Annapurna. Das sind drei Namen von 8000ern. Auf der ganzen Welt gibt es 14. Die höchsten Berge der Welt haben eine Gemeinsamkeit. Alle befinden sich im Himalaya. Jetzt, Anfang Mai, geht die Saison dort richtig los. Die Einheimischen sehen das mit gemischten Gefühlen. Bergsteigen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer komplizierten Mischung aus Hochleistungssport und Massentourismus entwickelt. Einerseits tolle sportliche Herausforderungen, andererseits Berge von Müll. Und irgendwie verstörende Bilder endlos langer Schlangen von Bergsteigern, die sich, aufgereiht wie Menschenketten, stoisch langsam den Gipfeln entgegenwinden. Eine Gratwanderung. Besonders am 8.848 Meter hohen Mount Everest, dem Dach der Welt. Ernst Vogt hat Billy Bierling, die den Everest 2007 bestieg, getroffen. Sie weiß, wovon sie spricht.
Der Everest ist halt schon irgendwie eine Trophäe, ne?
Billy Bierling muss es wissen. Sie ist selbst Höhenbergsteigerin und lebt seit 18 Jahren in Nepal. Außerdem interviewt sie als Leiterin der Himalayan Database, also der offiziellen Bergsteigerchronik, die 8000er Bergsteiger, die nach Nepal kommen. Die Gründe, den Mount Everest zu besteigen, sind so vielfältig wie die Alpinisten.
Der eine will sich vielleicht profilieren, der andere macht es vielleicht für seine verstorbene Frau oder ein Kindheitstraum. Also es ist einfach diese Faszination des höchsten Berges der Welt.
Der Superlativ wirkt. Aus aller Herren Länder reisen die Aspiranten für den Everest-Gipfel an. Das Basislager in 5300 Meter Höhe schaut aus wie eine trubelige bunte Stadt aus gelben und orangefarbenen Zelten.
Während der Hauptsaison, also im Frühjahr, sind rund 1000 Menschen im Basislager des Mount Everest und die müssen alle versorgt werden. Und es muss ja auch entsorgt werden. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen,
sagt Bergführer Günther Herter. Der gebürtige Münchner hat selbst 8000er-Expeditionen geleitet und war bereits 1978 am Mount Everest, musste aber wegen angefrorener Zehen sein Besteigungsvorhaben abbrechen. Damals gab es nur eine einzige Expedition am Berg und insgesamt ein Dutzend Zelte im Basislager. Ruhe und Beschaulichkeit gibt es heutzutage nicht mehr.
Eine Bergeinsamkeit wird man am Normalweg des Mount Everest während der Hauptsaison sicherlich nicht finden. Das wird auch sicherlich nicht von den Bergsteigern gesucht, denn die wollen alle auf den Gipfel.
Das vergangene Jahr galt mit mehr als 400 ausgestellten Gipfelgenehmigungen als Rekordjahr. Rund $10.000 verlangt die nepalesische Regierung pro Person für die Erlaubnis. Wichtige Einnahmen für eines der ärmsten Länder der Erde. Die jetzige Saison hat im April eben erst begonnen.
In diesem Jahr wird es ein bisschen weniger werden, weil natürlich der Krieg in der Ukraine das Expeditionsleben jetzt am Everest sehr beeinflusst. Ich meine, es sind russische Teams da, es sind natürlich keine ukrainischen Teams da.
Am Everest geht es nur um das eine, den Gipfel. Den verehrten viele Einheimische einst als Sitz der Götter. Aber der höchste Berg lässt sich einfach zu gut vermarkten. Als Expeditionsveranstalter sind nicht nur Amerikaner, Neuseeländer oder Europäer tätig, sondern mittlerweile auch professionell arbeitende Sherpa. Für eine Everest-Expedition muss man insgesamt so viel wie für ein Auto rechnen, manchmal auch mehr.
Dann kann man natürlich den Everest für 35.000 oder 40.000 besteigen. Wenn man natürlich den Everest besteigen will innerhalb von 2 bis 3 Wochen, dann kann man natürlich auch mit einem Anbieter gern gehen, der sogenannte Flash-Expeditionen anbietet. Da konnte natürlich so eine Expedition auch 100.000 kosten.
Dollar, wohlgemerkt. Die gebürtige Garmischerin Billy Bierling, die 2007 auf dem Dach der Welt stand, könnte es sich heute nicht mehr leisten, sagt sie. Von einstiger Bergromantik und harten Entbehrungen im Basislager ist nichts mehr übrig geblieben.
Die haben da schon große Hauszelte, die haben richtige Betten, die haben Heizdecken in den Betten. Teilweise schlafen da die Leute mit Sauerstoff.
Kommerzielle Expeditionen verkaufen nicht nur Luxus am Berg, sondern auch Sicherheit. Vom Basislager bis zum 8.848 Meter hohen Gipfel gibt es eine durchgehende Seilversicherung.
Das ist im Prinzip wie ein Treppengeländer, nur dass das am Berg angebracht wird. Und es gibt alle paar Meter dann einen sogenannten Fixpunkt, wo man das Seil einhängt und dann geht man wieder weiter bis nächsten 20, 30 Meter. Dort ist der nächste Fixpunkt. Und so ist es ein durchgehendes Treppengeländer vom Basislager des Mount Everest rauf bis zum höchsten Punkt.
Für Höhenbergsteiger Günther Herter ist das kommerzialisierte Erlebnis heutzutage am Mount Everest nur ein reduziertes, ein halbes Abenteuer. Es entfallen die Wochen der Annäherung an den Berg und die Kultur im Himalaya sowie das selbstverantwortliche Spuren und Sichern. Die hohe Zahl der Gipfelaspiranten bringt zwar Devisen, aber auch negative Seiten mit sich.
Selbstverständlich ist es eine punktuell und zeitlich hohe Belastung der Natur, speziell im Basislager des Mount Everest, allerdings dann auch auf der Route am Berg selbst.
Seiner Meinung nach sollte man die Frühjahrssaison mit ihren Menschenschlangen und Staus an kritischen Stellen entzerren und dafür mehrere Expeditionen auf den Herbst schieben. Billy Bierling, die zurzeit am 8000er Daulagiri unterwegs ist, stellt fest, dass der Everest im Laufe der Jahrzehnte nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt hat. Im Gegenteil.
Der Everest wird immer ein Magnet sein für alle Menschen. Bis zum heutigen Tag öffnet eine Everest-Besteigung schon Türen. Auch wenn die Leute heutzutage kritisch auf den Everest blicken und sagen, na ja, es wird ja jeder hochgetragen. Man erntet trotzdem noch Bewunderung.
Der Mythos macht's und der ist nicht zu zerstören. Auch nicht durch tragische Unglücksfälle. 300 Menschen sollen bisher ums Leben gekommen sein. Und Schlagzeilen wie »Der Weg auf das Dach der Welt führt über Leichen und Müll« haben der Strahlkraft des Gipfels nicht geschadet. Der Everest bleibt der Berg der Berge.